Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ja, wir melden uns hier heute zurück nach dem letzten Bundesligaspieltag des Kalenderjahres 2023. Es gibt einiges zu berichten. Es war ja eine englische Woche mit Spielen unter der Woche. Am Wochenende waren ja auch Spiele. Champions League war noch mit dabei. Die Darts-WM hat begonnen. Und ja, das werden auch so die Main-Topics, sage ich mal, dieser Folge sein. Aber erstmal will ich natürlich den Marvin hier mit mir begrüßen.
Ja, hallo von meiner Seite. Ja, gibt wieder viel zu bereden. Denke ich, jetzt, wo die Winterpause dann ist, wird natürlich, ja, jetzt beginnt die besinnliche Zeit. Ja, ein bisschen schade natürlich, dass jetzt keine Bundesliga mehr ist, weil, ja, hat Spaß gemacht. Vor allem jetzt der Spieltag, die letzten beiden Tage, war ja auch wieder enorm spannend mit vielen spannenden Spielen. Vor allem am gestrigen Mittwoch ja noch mit zwei Spielen, die, ich habe sie leider nicht gesehen, aber die spät gedreht wurden. Ja, da war einiges dabei und auch am Dienstag hatten wir schon einige torreiche Partien. Also, ja, war viel dabei jetzt nochmal zum Jahresabschluss und jetzt, ja, dürfen sich alle Sportler da aus dem Bundesliga-Zirkus und alle Verantwortlichen vermutlich auch mal ein bisschen in Urlaub begeben, was mit der Familie verbringen, haben sich auch verdient nach diesem ja schon harten Programm, was ja auf die Spieler immer mehr zukommt. Und ja, deshalb gönnt man denen das natürlich auch und auch für uns. Die einzige Liga, bei der das nicht ganz so ist, das ist die Premier League, die zieht knüppelhart durch. Da spielt man ja selbst am 24. noch. Ich glaube, das spielt Chelsea spielt da dieses Jahr.
Genau, gegen Wolverhampton.
Ja, am Boxing Day. Und
der Boxing Day 26.
Ja, oder ja. So. Ja, jedenfalls, die ziehen knaller durch, die mit dem härtesten Programm. Und ja, ansonsten, ja, die Wochen eigentlich recht entspannt. Stadion war nicht mehr, waren zwei Auswärtsspiele, wo ich beide Male nicht hin konnte, leider. Ja, ansonsten ging auch nicht viel, also ganz normal Arbeit. Handball, das Übliche, ein bisschen entspannt mal. Bei uns jetzt ist die Saison auch in der Winterpause. Von daher geht da auch weniger. Und ja, Wetter ist jetzt auch nicht so berauschend. Also heute vor allem stürmt es ordentlich. Ich denke mal, bei dir ist es genauso. Ja, kann man jetzt auch nicht so viel machen. Deshalb ja, nicht wirklich viel jetzt gewesen in den letzten Tagen, außer ich vergesse gerade irgendwas, aber ja, ansonsten ja, sag du erstmal, ich war gerade irgendwie.
Ja, du kannst ja noch in der Zeit überlegen. Ja, ich war jetzt zweimal ganztägig mit meinem Vater halt unterwegs, halt Autos holen, einmal in Augsburg, wo dann auch wieder ein dicker Mittelfinger an die Deutsche Bahn rausgeht, also ja, ist echt krass. Also ich meine, es ist eigentlich ziemlich ermüdend, sich über die Deutsche Bahn aufzuregen, weil es halt jedes Mal irgendwie was ist, wenn man mit ihr fährt. Aber es fängt schon damit an, dass unsere Bahn eigentlich um kurz vor 7 am Kölner Hauptbahnhof fahren soll. Dann aber kriegt mein Vater kurz bevor wir losfahren, kriegt er die Nachricht, dass wir, dass die Bahn ausfällt und dass wir dann nach Deutz fahren müssen. Hatten dann insgesamt eigentlich Ankunftszeit war angegeben 20 vor 11. Wir waren dann um 1 Uhr in Augsburg. Ja, dann auf dem Rückweg hatten wir auch noch dick Stau und ich war dann so gegen 8:30, 9 zu Hause. Und dann, wenn man ja vor 6 Uhr, so um 5:30, 5:45 aufsteht, dann solche Verspätung hat, dann ja, hat man schon mal eine ordentliche Krawatte. Zum Glück ist sonst nichts passiert. Wobei ich da sagen muss, dass ich eine Premiere hatte, was ich gesehen habe. Und zwar habe ich es erstmal gesehen, wie ein Auto auf dem Seitenstreifen gebrannt hat. Und zwar so richtig. Also ich bin da gefahren und ich sehe nur eine riesen Rauchwolke. Gucke auf die Gegenbahn und da sehe ich da, wie so ein kleiner LKW komplett anfängt zu brennen. Also wirklich komplett gebrannt hat. Als man da vorbeigefahren ist, wurde das auch so für einen kurzen Zeitpunkt warm im Auto. Also es war schon heftig. Also soweit ich weiß, ist da aber nichts wie Schlimmes passiert. Aber dann war da natürlich die ganze Gegenbahn gesperrt. Zum Glück nicht unsere Bahn, sonst hätten wir noch länger gebraucht. Am Montag war ich auch nochmal lange unterwegs. Ja, sonst arbeiten gewesen, im Gym gewesen, Bundesliga verfolgt, natürlich auch die Darts-WM, die am vergangenen Freitag gestartet ist, verfolge ich eigentlich jeden Tag sehr intensiv. Also ich versuche so gut wie es geht, alle Spiele zu gucken, geht natürlich nicht immer, weil ja auch viele Nachmittagssessions sind und wenn man dann irgendwie auf der Arbeit ist oder ja, halt unterwegs am Tag ist, ist das halt nicht ganz so einfach, aber ich versuche mir schon eigentlich so gut wie möglich alle Sachen da reinzuziehen und es ist auch ein sehr, sehr nices Turnier auf jeden Fall jetzt schon. Also sind schon viele Überraschungen und tolle Spiele gewesen. Darauf komme ich dann, glaube ich, am Ende der Folge zu sprechen, wenn wir den gesamten Fußballkladatsch abgefrühstückt haben. Aber sonst, ja, war ich jetzt aber auch nicht irgendwie noch im Stadion oder war auf irgendwelchen Events. Ich habe mir für meine Sammlung wieder eine Kleinigkeit gekauft von Michael Schumacher, Modellauto, damals zu seiner 66. Pole Position. Das war ja damals der Rekord im Jahr 2006. Der ist ja mittlerweile von Lewis Hamilton deutlich überholt worden. Aber ja, sonst ziemlich entspannt gewesen, muss ich sagen. Die letzten Tage natürlich ist jetzt auch so ein bisschen die Vorweihnachtszeit. Alle Geschenke sind schon da und man freut sich, oder ich freue mich jetzt sehr auf die besinnliche Zeit des Jahres, wenn die ganze Familie zusammenkommt an den 3 Tagen und dann auch so zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist auch cool, weil eigentlich all unsere Freunde dann ja Urlaub haben, frei haben, auch noch ein, zwei Freunde, die weiter weg wohnen, kommen wieder hierhin und da kann man mit denen ein paar Tage verbringen. Du ja leider ein bisschen weniger, weil du ja selber noch im Urlaub bist zwischen den Tagen, also zwischen den Feiertagen. Aber sonst freue ich mich jetzt sehr auf die nächsten ein, zwei Wochen, bevor es dann wieder in den ja, ekligen Januar geht.
Ja, ich bin über Silvester und danach die Woche, die erste Januarwoche, bin ich noch auf Sylt. Bin ich mal sehr gespannt, wie es da wird. Ja, klar, ist jetzt nicht das Badewetter, aber ich glaube, wird trotzdem ganz schön.
Ja, ich
Und
war da ja schon mehrfach, kann ich schon sagen, ist schon eine ganz schöne Insel.
ja, ich war oft auf einer Nebeninsel, auf Föhr, aber auf Sylt selbst war ich noch nicht und auf Amrum war ich auch schon mal, aber ist auch schon lange her, da waren wir früher als kleine Kinder oft. Ja, ansonsten ja, würde ich sagen, kommen wir zum Sportlichen. Fangen wir an mit ja, den ganzen Protestaktionen, die ja rund um den letzten Spiel, vorletzten Spieltag anstanden, wo wir auch drüber gesprochen hatten im Podcast in der vergangenen Woche. Ja, ist für meine Befinden eigentlich noch relativ harmlos ausgefallen. Also ja, diese 12 Minuten, die wurden eigentlich in fast jedem Spiel durchgezogen. Mit dem Stimmungsboykott, wo die Fanszenen sich untereinander abgesprochen haben im Vorhinein. Ja, ist ein Zeichen, was man auf jeden Fall setzen kann. Wurde auf jeden Fall klar, dass es den Fans nicht gefällt. Bringt tut es halt nichts. Aber egal, was man gemacht hätte, es wird, glaube ich, eh nichts bringen. Ja, und dann jetzt gestern gab es ein paar Stadien, gab es Berlin hat gestern ordentlich gezündet, dann Stuttgart auch, hat es aber, glaube ich, nichts damit zu tun. Ja, aber ansonsten ja, gab es eigentlich nicht jetzt wirklich die großen Ausschreitungen. Die einzigen, die da so ein bisschen rausgestochen sind, sind Hansa Rostock, die ja generell so ein bisschen, ja, haben sie jetzt, war jetzt nicht das erste Mal diese Saison oder auch in den letzten Jahren, dass sie solche Aktionen da lang, also das mit den Pyro-Unterbrechungen, das eine, aber ja. Es gab wirre Bilder, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie das Paderborner Stadion danach aussah.
Ja, der Innenraum habe ich da was gesehen, das sah schon
Und
krass aus.
das ist halt jetzt auch wirklich nicht das erste Mal, dass das bei Hansa auftritt. Und ich weiß nicht, wie es genau ist, aber es wurde ja jetzt mittlerweile auch schon über Fanausschlüsse bei Hansa Rostock ja, gemunkelt. Wäre natürlich sehr schade für einen Verein, der eigentlich tolle Fans hat, die immer mitziehen, egal wie es mit dem Verein läuft. Ich meine, die waren lange in der dritten Liga, sind jetzt gerade wieder in der zweiten. Läuft es jetzt auch nicht so berauschend, aber trotzdem fahren die überall mit hin. Aber ja, die Hansa-Fanszene wird halt schon überschattet, auch von vielen Vorkommnissen, die vielleicht in eine bestimmte politische Richtung gehen, die den Großteil, glaube ich, der deutschen Bevölkerung ja nicht so gefallen. Ja, aber fallen sie halt immer wieder negativ auf und sowas finde ich, also ich finde, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Also Ich finde es völlig unnötig, da in dem Stadion von einem anderen Verein da alles zu zerstören. Ich meine, was da für Schäden entstehen, das kann sich jeder vorstellen. Und ich weiß nicht, wie das genau läuft, aber es wird ja auch wahrscheinlich dann nicht an den SC Paderborn gehen, sondern an Hansa Rostock. Also ja, eigentlich völlig unnötig. Zudem, ja, Verletzungsgefahr ist bei sowas zum Beispiel, finde ich, deutlich höher, als wenn du Pyro zündest oder so. Also, naja. Aber ansonsten ist eigentlich alles halbwegs ruhig geblieben, das kann man ja mal so anmerken. Hier und da wurde was auf den Platz geworfen, finde ich auch ganz gut.
Hat Asano gefallen
Weil,
von
ja,
Bochum?
genau, Asano, da hat sich Frank Buschmann gar nicht drauf eingekriegt, der Asanos Leistung nur auf den Schokoladenzahler geschoben hat, den er da gegessen hat. Da war eine ganz lustige Szene von Asano, fand ich auch wirklich gut. Das war ja schon mal ich glaube, das war ein Schalker. Ich glaube, das war das nicht sogar hier, wie hieß er? Da,
Ich
wo
weiß
die
es gerade nicht.
Reisbeutel, da ist doch Reis zu Schalke gegangen und da haben Bochumer doch Reisbeutel auf den Rasen geworfen. Und da hat
Boah, keine Ahnung.
irgendein Schalke hat irgendwie davor den Reis aufgehoben und irgendwie da gebetet oder so. Ich glaube, das war Harit hieß der. Ich bin mir aber
Amin
nicht mehr
Harit, ja,
sicher.
kann
Aber
sein.
irgendwie an die Szene hat mich das erinnert, auch in Bochum. Ja, also schöne Szene auf jeden Fall von Asano, der da genüsslich auf dem Feld sich den Schokomünze genießt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist wirklich nicht viel vorgefallen. Hätte ich tatsächlich ein bisschen anders erwartet. Aber ja, kann man ja auch froh darüber sein, dass es nicht allzu sehr eskaliert ist. Und ja, kommen wir zum Fußballerischen. Ich fand, da war viel drin in den letzten beiden Spieltagen. Ich hatte ja gerade schon ein bisschen über den letzten gesprochen. Am Wochenende, ja, muss ich gerade kurz mal reingucken, was da überhaupt so ging. Fing an mit einem guten Spiel zwischen Gladbach und Bremen, 2:2. Beide mit einer super Leistung. Irgendwie weiß man ja von beiden nie so genau vor dem Spiel, was zu erwarten ist. Spielen die jetzt gut oder spielen die komplett schlecht? Ist irgendwie von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Am Ende ein 2:2. Ja, ich habe den Anfang des Spiels geguckt, da war Bremen die bessere Mannschaft, war auch verdient in Führung. Mehr habe ich dann aber auch nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Aber ja, deshalb, also ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist eigentlich ein sehr gerechtes, war ein sehr ausgeglichenes Spiel und ich glaube, da können auch beide Mannschaften gut mit leben, vor allem Bremen, die ja noch in einer prekären Situation sind. Beziehungsweise ja, sich da jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, haben 6 Punkte auf dem Relegationsplatz, war das natürlich ein wichtiger Punkt gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, viel mehr gibt es für das Spiel nicht mehr zu sagen. Und am Samstag, ja, der BVB, das eine Sorgenkind von zwei in dieser Woche, muss man ja ganz ehrlich so sagen, denn es gab zwei Vereine, um die Stimmen ziemlich laut geworden sind und das eine war eben der BVB und das meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Also die Leistung gegen Augsburg war schlicht und ergreifend sehr, sehr schwach und ja, man hatte Chancen, die man hätte machen können, man hatte auch einige Großchancen. Finn Dahm, muss man sagen, entwickelt sich zur richtigen Säule bei Augsburg, spielt richtig starke Spiele in den letzten Wochen, finde ich. Und hat es auch gegen Dortmund wieder gemacht. Also hat da einige Bälle gut weggepackt. Dortmund hat im einen oder anderen Fall vielleicht ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Am Ende ein 1:1 gegen den FCA. Der FCA immer noch ungeschlagen zu Hause seit dem neuen Trainer Jens Torup. Und ja, haben es halt gut gemacht, haben Konter gut ausgespielt, sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann das 1:1 kassiert und das dann verwalten können. Beim 1:0 gab es ja da lange Entscheidungen vom Video Assistant über Foul an Schlotterbeck oder nein. Ich finde, er hat es völlig richtig entschieden, dass es kein Foul war, so wie es der Schiri auch auf dem Platz im ersten Moment entschieden hat. Ich finde, Schlotterbeck sieht da einfach schlecht aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Er hat ja auch selbst im Interview, meine ich, danach gesagt, dass er es hätte besser lösen müssen und dass es kein Foul ist. Und so sehe ich das ähnlich, aber ich habe viele gehört, die sich da wieder aufgeregt haben und da finde ich, völlig unberechtigt. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast oder was du davon
Ja,
hältst, aber
ich finde, es war halt keine klare Fehlentscheidung. Also wenn man es halt so sieht, dann muss man da nicht unbedingt das Tor aberkennen. Also deswegen war richtige Entscheidung.
ja, auf jeden Fall. Also ja, am Ende kein guter Auftritt vom BVB, ähnlich wie von Union Berlin. die nach einer starken Leistung gegen Gladbach und auch gegen Real Madrid unter der Woche können wir auch kurz drüber zu sprechen kommen. Stimmt, da können wir warten kurz, dann fangen wir kurz erstmal beim BVB an, die ja unter der Woche noch stark gespielt haben. Irgendwie ist die Champions League dies Jahr ihr Wettbewerb. Dort gab es einen 1:1 gegen Paris Saint-Germain, den französischen Rekordmeister. Und ja, das auch, ging auch völlig in Ordnung, finde ich. Also der BVB hat da ein völlig solides Spiel hingelegt, hat stark gespielt, hat mit diesem 1:1 geschafft, ja, Tabellenplatz 1 in dieser ursprünglichen Mördergruppe zu übernehmen. Also ja, die meisten haben, glaube ich, nicht gedacht, dass Dortmund dort überlebt. Sie sind als Erster durchgegangen, finde ich sehr lobenswert. Klar kann man jetzt sagen, die ein oder Mannschaft war vielleicht dann doch nicht so stark wie erwartet. Auch PSG ist ja dies Jahr jetzt nicht so die Übermannschaft. Aber ich meine, der BVB hat das erste Spiel in dieser Gruppenphase verloren und sonst keins. Und das ist bei solchen Gegnern auf jeden Fall völlig in Ordnung. Wenn man sich anguckt, dass PSG in ihrer Liga Erster ist, wenn man sich anguckt, ja, okay, AC Mailand steht, ja, bei denen läuft es aktuell nicht so gut. Und wenn man sich auch Newcastle anguckt, die ja auch nicht schlecht in der englischen Premier League dastehen, ich glaube, sie sind Fünfter, mit Nähe zu den oberen Plätzen. Also da ist alles drin und dass der BVB sich da gegen diese Mannschaften durchsetzt, finde ich, hat schon Lob verdient. Und das jetzt klein zu reden, finde ich auch nicht gerechtfertigt. Deshalb ist irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle aktuell bei Dortmund, finde ich. Also ja, in der Bundesliga kriegen sie es irgendwie nicht so auf den Platz wie in der Champions League. Und ja,
Generell
jetzt.
national, also im Pokal sind sie auch schon raus.
Ja, genau. Okay, wobei man da halt sagen muss, der VfB, klar hätten sie da besser auftreten können, aber der VfB ist halt auch einfach eine verdammt starke Mannschaft. Also auch ein Leverkusen, was ja fast alles gewonnen hat, hat gegen VfB es nicht geschafft. Auch wenn, kommen wir ja gleich noch zu, wie die Bayern gegen den VfB gespielt haben, auch wenn es da schon wieder anders aussah. Ja, kann man, ich finde, gegen VfB Stuttgart kann man auf jeden Fall im Pokal mal rausfliegen, zumindest in diesem Jahr, so wie der
Ja,
VfB
das
auftritt.
stimmt.
Also ist jetzt keine Leistung. Also ich finde, da kann man schon so ein 1:1, wie es stattgefunden hat gegen den FCA, schon mehr kritisieren. Und muss man auch. Ich würde sagen, wir machen es dann direkt zu. Dortmund spielt in der Champions League, in der Champions League wurde ja auch schon ausgelost, spielen sie gegen PSV Eindhoven. Ein machbares Los. Viele freuen sich drüber und finden, es ist das einfachste Los. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Also klar, wenn man sich jetzt anguckt, gegen wen sie in der Gruppe weitergekommen sind, klar, sollte eigentlich eine machbare Aufgabe sein, aber
Ja, auf
boah,
dem Papier halt.
auf dem Papier ist es eine einfache Aufgabe, aber ich glaube, es wird ein richtig hartes Brett. Vor allem auswärts da bei den Holländern ist keine leichte Aufgabe. Und PSV steht auch in der Liga richtig gut da, spielt einen richtig guten Ball. Und wir kennen es ja auch, in der niederländischen Liga spielen ja viele, viele gute junge Spieler oder viele Spieler, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so gut erscheinen, aber dann doch echt stark spielen. Das hat in vielen Jahren Ajax gezeigt. Die wurden jetzt so ein bisschen abgelöst von Feyenoord und PSV, die jetzt so ein bisschen stärker wieder sind in der Liga. Also ja, deshalb, also ich würde mich da an BVB stellen. Also ich weiß nicht, aber ich hätte gegen so ein Porto an Dortmunds Stelle viel, viel lieber gespielt. Also ich glaube, das wäre deutlich ein angenehmeres Los gewesen. Aber gut, muss man abwarten. Natürlich könnte man jetzt sagen, auf dem Papier bessere Mannschaft, aber das heißt bei Dortmund halt einfach nichts. Und ja, dann wie gerade angesprochen, Union Berlin mit einem 3:0-Niederlage in Bochum. Eben das Spiel, wo Asano mit dem Goldtaler zum Sieg gegangen ist. Ja, völlig auch dort gegen Gladbach und Real starke Leistung, gegen Real 3:2 verloren, gegen Gladbach 3:1 gewonnen. Ja, und dann auf einmal wieder, auf einmal spielt Union wieder völlig scheiße. Also die haben ja gar nicht stattgefunden in dem Spiel. Und ja, haben halt drei Dinger von dem VfL Bochum gekriegt, was man an Unionsstelle, wo das ja schon so nach einem Sieg gegen Gladbach, sollte das ja eigentlich schon so ein Befreiungsspiel sein. Also noch jetzt mal so eine Serie aufbauen, nachdem ja dann auch gestern Köln zu Gast war, war ein Ziel von den Unionern und das haben sie nicht geschafft. In der Champions League sind sie durch die knappe Niederlage, wirklich knappe Niederlage, da haben sie sich auch stark geschlagen, sind sie auch rausgeflogen. Als einzige deutsche Mannschaft aus einem internationalen Wettbewerb rausgeflogen. Und ja, das ist natürlich ein extrem bitteres Spiel gegen den VfL Bochum, auch wenn wir ein bisschen gemerkt haben, dass die Tanks natürlich leer sind. Und ja, ansonsten kannst du ja mal weitermachen mit den nächsten Spielen.
Ja, Bayer Leverkusen würde ich da mal als erstes erwähnen, denn sie sind ja auch die Mannschaft, die die Tabelle weiterhin anführt am Sonntag mit einer, ja, muss man sagen, überragenden Leistung mal wieder gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel über 90 Minuten lang kontrolliert, dominiert. Eine Frühführung durch Victor Boniface hat dann natürlich geholfen. Dann konnten Jeremy Frimpong und Florian Wirtz noch auf 3:0 erhöhen. Und es war halt so ein klassisches Leverkusen-Spiel diese Saison. Frühes Tor und dann halt, ja, das Spiel einfach gemacht und halt auch einfach gar nichts anbrennen lassen. Auch hinten, ja, lief es perfekt bei den Leverkusern, nichts, also wenig bis gar nichts zugelassen. Dann am Samstag noch, du hattest den BVB und Union Berlin erwähnt, das Freitagsspiel auch schon Heidenheim mit weiteren wichtigen Big Points in Mainz mit weiteren 3 Punkten, die ja so die Heidenheimer jetzt sehr, sehr gut dastehen lassen. Frühes Tor durch Piringer konnte ja die Heidenheimer so ein bisschen auf die Siegerstraße bringen. Ich habe jetzt von dem Spiel nicht ganz viel gesehen. Ich habe Konferenz geguckt und da war man jetzt nicht ganz so häufig, deswegen kann ich nicht allzu viel zu sagen. Wolfsburg auch mit 3 Punkten in Darmstadt,
Und
trotz einer
das,
frühen roten
ja.
Karte durch Lacroix. Auch für die Wolfsburger waren es nochmal gute 3 Punkte, die ja, vor allem wenn man dann ja sieht, dass man dann noch gegen Bayern München spielt, war das sehr, sehr wichtig, dass man zum Jahresabschluss, sage ich mal, noch einen Pflichtdreier dann mitnimmt und sich auch, sage ich mal, so ein bisschen von den hinteren Tabellenplätzen lösen kann, was ihm dadurch gelungen ist. Und RB Leipzig mit einem Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim, Emil Forsberg mit seinem Abschiedsspiel für RB im Red Bull Stadion oder Red Bull Arena. Er wurde eingewechselt und hat dann das 2:1 selber gemacht, das 3:1 sozusagen vorbereitet. Nach einer Ecke hat er einen Pfosten geschossen, an den Abpraller hat Simakan reingemacht und somit war der Heimsieg für RB auch besiegelt. Am Sonntag zum Köln-Spiel, möchtest du dazu was sagen zu dem
Ja,
Spiel? Dann würde ich noch zuerst was zum FC Bayern
mach
sagen,
du erstmal.
auf die ich dann auch noch kurz auf die Champions League bezogen zu sprechen kommen werde. Ja, nach einem bitteren 5:1 in Frankfurt musste man ja nach Manchester reisen. Es ging für die Bayern ja um nichts mehr. Es ging noch um ein bisschen Prestige, weil es auch irgendwie so eine Rivalität zu Manchester United ist, die immer noch besteht. Aber man muss einfach sagen, dass der FC Bayern in den letzten, ja, 10 Jahren Man United ordentlich davon geeilt ist, und das haben wir noch in diesem Spiel gesehen. Manchester United wenig bis gar nicht gefährlich. Also sie waren nicht einmal gefährlich vom Tor. Manuel Neuer hätte sein Torwarttrikot auch wieder in den Schrank räumen können und konnte es beim nächsten Spiel anziehen können. Er hätte es gar nicht waschen müssen. Denn er musste gar nicht in Aktion treten, also ging gar nichts auf sein Tor. Und ja, dann am Ende ein hochverdienter 1:0-Sieg gegen Man United durch ein Tor von Kingsley Coman nach Vorlage von Harry Kane. Was sehr, sehr wichtig war, einfach für den Kopf auch die Null zu halten, dass man hinten keine Fehler macht, nachdem man 5 Dinger von Frankfurt kassiert hat. Auch für Kim und Upamecano, die in dem Spiel schlecht aussahen, dann gegen Man U zu Null zu spielen, war sehr, sehr wichtig. Und das hat sich dann ja auch nahtlos fortgesetzt. Denn am Topspiel des Spieltages konnte man den VfB Stuttgart ja ordentlich einreiben, muss man ganz klar sagen. 3:0 mit einer überragenden Leistung, obwohl man deutlich weniger Ballbesitz als der VfB hatte, ist man taktisch perfekt an das Spiel rangegangen. Es hat natürlich geholfen, dass man sehr früh durch Harry Kane nach einem Fehler von Alex Nübel in Führung gegangen ist. Dadurch ja, hat man das Spiel, sage ich mal, direkt in der eigenen Hand gehabt. Dann hatte man in der ersten Halbzeit noch ja, gute weitere Konterchancen aufs 2:0 zu Stendi Rasané. Zweimal knapp vorbei, einmal Nübel gescheitert, einmal am Tor vorbeigeschossen. Dann Kim und Thomas Müller mit zwei ganz, 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 ganz knappen Abseitstoren. Dann aber kurz nach der Halbzeit Harry Kane mit dem Kopfball zum 2:0 und Kim mit seinem ersten Tor für die Bayern zum 3:0. Und dann war das Spiel auch nach 60 Minuten mehr als nur gelesen. Also Stuttgart hatte halt auch wirklich nicht gute Chancen. Also sie haben einfach, die Bayern hat sie einfach perfekt gespielt, weil sie haben Stuttgart den Ball zwar gegeben, Aber die Stuttgarter wussten einfach nicht, was sie damit anfangen sollen. Die Bayern standen super kompakt und das, obwohl im Mittelfeld Kimmich und Goretzka spontan vom Spiel ausgefallen sind, aufgrund von Krankheit. Harry Kane war vor dem Spiel auch nicht hundertprozentig fit, hat trotzdem zwei Tore gemacht. Auf der Sechs haben Rafael Guerrero und Pavlovic von Anfang an gespielt, die ja eine überragende Leistung gezeigt haben. Also vor allem Pavlovic für seine 19 Jahre, was er da gemacht hat, er tritt die Standards bei Bayern, die deutlich gefährlicher kam als die von Kimmich. Ich konnte von Kim ein Tor vorbereiten, ein Abseitstor dann noch von ihm vorbereitet und er hat das 2-0 ist auch nach einer Ecke, nach einer Freistoßflanke gefallen, die er auch getreten hat. Also überragend, was er dort für Standards tritt und das mit 19 Jahren so stark bei den Bayern aufzutrumpfen, verdient auf jeden Fall den Respekt. Und soll ich jetzt schon noch auch auf das Spiel gegen Wolfsburg zu sprechen kommen oder gehen wir dann nochmal vereinzelt drauf?
Ja, machen wir nochmal einzeln.
Dann machen wir das
Auf jeden
einzeln.
Fall.
Dann würde ich noch kurz auf Thomas Müller zu sprechen kommen, der gegen Stuttgart zurück in der Startelf war. Auch weil Kingsley Coman sich verletzt hat im Spiel gegen Manchester United. Der war zwar der Goalgetter, hat sich aber verletzt. Und ja, aber Thomas Müller mit einer überragenden Leistung gegen den VfB Stuttgart, die er auch gestern wieder gezeigt hat gegen Wolfsburg und auch sein Vertrag gut um ein weiteres Jahr verlängert bis 2025. Das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Thomas Müller, eine Riesenvereinslegende beim FC Bayern, eine Identifikationsfigur, der auch noch immer noch zeigt, wie gut er ist. Also er spielt zwar halt nicht immer von Anfang an und ist häufig nur der Edeljoker. Aber wenn er mal von Anfang an spielt, wie jetzt gestern oder auch am Wochenende, sieht man einfach, dass er immer noch seine Leistung zeigt und wie wichtig er für diese Mannschaft ist, auch für die Moral, für die Mannschaft. Er ist einfach ein super Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil, das betont Thomas Tuchel auch immer wieder. Deswegen freut es mich, dass er seine Karriere noch um ein Jahr weiter beim FC Bayern fortsetzt. Und ich glaube dann, er ist dann 35, er wird dann kurz nach Auslauf seines Vertrages 25, wird er 36. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, vor allem weil er noch 2025, das hat er auch noch bei Instagram geschrieben, dass Champions League Finale in München wieder ist. Und vielleicht ist das nochmal so sein letztes Hurra, das noch einmal zu erreichen. Und danach kann ich mir auch vorstellen, dass er dann seine Karriere beenden wird mit dann fast 36 Jahren, mit eigentlich allem, was man im Fußball erreichen kann. Wäre das mehr als so nachvollziehbar.
Ja, kann auf jeden Fall gut sein, muss man abwarten. Ja, er hat nicht mehr ganz die Rolle beim FC Bayern, die er mal hatte, aber trotzdem ist er, glaube ich, immer eine wichtige Person, vor allem wenn es auch mal vielleicht mal irgendwie nicht so gut läuft, ist er immer eine ganz wichtige Person, der sich da auch vor die Mannschaft stellt und meistens ja auch die richtigen Worte findet. Ja, deshalb eine ganz wichtige Figur, egal ob sportlich oder menschlich. Und deshalb glaube ich ja, auf jeden Fall sehr wichtig für den FC Bayern München, den um ein Jahr jetzt zumindest schon mal zu verlängern. Und ja, selbst wenn er dann nicht so viel sportlichen Einfluss auf die Bayern hat in den nächsten, in dem nächsten Jahr, ja, wird für Müller vielleicht nicht so toll sein. Aber selbst wenn, ich glaube, damit hat er sich auch abgeschlossen. Also ich glaube, er rechnet jetzt nicht damit, dass er auf einmal wieder dass er jetzt auf einmal wieder da Stammspieler wird. Aber ja, deshalb, ich glaube auf jeden Fall eine richtige Entscheidung vom FC Bayern, ihn zu verlängern. Und ich glaube für beide die richtige Variante. Und dann ja, kommen wir zu den Kölnern, die 2-0 in Freiburg verloren haben, auch verdient. Muss man ganz ehrlich zu sagen, ja, bedingt durch die gelb-rote Karte von Jeff Chabot. Ja, wo ich finde, er nicht viel machen kann. Also. Der Fehler ist vorher, du darfst den Ball da nicht so verlieren und Chabot ist dann im 1 gegen 2, der muss da volles Risiko gehen und ja, dann trifft er den Ball halt leider nicht. Höhler sucht dann da, er trifft eigentlich auch nicht Höhler, aber Höhler versucht halt alles, um den Kontakt noch zu finden, dann findet er ihn und dann ist das auch eine berechtigte gelb-rote Karte und ja, natürlich bitter, aber ja, das hat das Spiel so ein bisschen entschieden. Denn ja, danach die Freiburger besser. Davor war es eigentlich ja, eine wirkliche 0-0-Partie. Also wirklich auf beiden Seiten nicht wirklich viel passiert. Mal hier und da eine Halbchance, aber nichts richtig Gefährliches. Aber dann konnte Köln echt froh sein, dass es bei diesem 2-0 geblieben ist, seitdem sie in Unterzahl waren. Also ja, spätestens nach dem 1-0 hatte Freiburg noch zwei, drei dicke Dinger, die sie hätten machen können. Salah hatten dann noch in der 90. plus 2 hinter die Linie gebracht. Und ja, deshalb ein völlig verdientes 2:0 für die Freiburger, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber Köln konnte sich jetzt in dem Spiel jetzt auch nicht wirklich viel vorwerfen. Man hatte eine gute Anfangsphase. Man hat halt wieder offensiv nicht so wirklich viel hingekriegt. Man hatte ein, zwei gute Chancen, aber das war es dann halt auch. Und dann, ja, kriegt man halt die rote Karte. Ja, bitter, aber so ist es halt nun mal. Und ja, Chabot somit dann auch verfrüht in die Winterpause gegangen. Und ja, jetzt am letzten Spieltag vor der Winterpause standen ja am Dienstag drei Spiele an. War der Tag der Unentschieden. Ja. RB Leipzig 1:1 gegen Bremen. Bremen mit einer starken Leistung, Leipzig mit einer eher schwachen Leistung. Also war auch völlig gerechtfertigt, das 1:1. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber so wie ich es gelesen habe und so wie auch die Konferenz aussah. Ja, dann Hoffenheim gegen Darmstadt, 3:3. Darmstadt mit einem enorm guten Auftritt. Haben echt eigentlich gut gespielt, aber haben irgendwie die Hoffenheimer nicht so wirklich verteidigt gekriegt. Vor allem Idas Bebou immer wieder ja, aufgedreht, hat einen Elfmeter rausgeholt und einen Doppelpack gemacht. Also ja, ich glaube, das sagt alles über Bebus Leistung, aber Tim Skarke auch doppelt getroffen und Pfeiffer, der in der zweiten Liga die Darmstädter ja mit zum Aufstieg geschossen hat. Ja, jetzt erst mit seinem ersten Saisontor am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause, vor der Winterpause. Ja, vielleicht für ihn ein kleiner Befreiungsschlag, vielleicht jetzt zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt. Ja, jetzt zur Winterpause, aber trotzdem natürlich auch schön für ihn, dass er es endlich geschafft hat zu treffen. Und ja, dann, wir hatten es vorhin schon angesprochen, BVB mit einer anderen Mannschaft, die beiden Sorgenkinder dieser englischen Woche. Und das 1:1 gegen Mainz hat ja, das Ganze besiegelt. Und ich dachte mir echt am Anfang, ich habe sogar noch in unsere Gruppe geschrieben, boah, spielen die stark. Und das muss man auch ehrlich so sagen, Dortmund hat richtig stark losgelegt, hat richtig gut gespielt, hat Fußball eigentlich Bayern-like gespielt. Also Mainz ist gar nicht hinten rausgekommen. Dortmund hat sie hinten eingeschnürt, hatte Chancen, hatte Lattentreffer. Also das waren richtig gute ersten, ja, was waren es? Ich weiß gar nicht, wie lang es war. Es war eigentlich bis zum 1:1 ein richtig starkes Spiel der Dortmunder. Und dann kommt aus dem Nichts dieses 1:1 und damit bricht das Spiel der Dortmunder. Und in der zweiten Halbzeit, ja, völlig desolate Leistung eigentlich schon. Mainz hatte durchaus Chancen, hätten sie es konsequenter ausgespielt, das Ding zu gewinnen. Haben sie dann aber auch irgendwie selbst nicht hingekriegt. Der Kommentator meinte auch, eigentlich fragen die sich, glaube ich, gerade selbst, warum sie das nicht ordentlich zu Ende spielen, endlich mal. Weil es wäre was drin für die Mainzer gewesen, aber haben sie am Ende nicht gemacht. Dortmund ganz am Ende nochmal fast mit dem Tor, aber es war eine Abseitsstellung. Ja, also muss man sagen, danach war eine sehr getrübte Stimmung in Dortmund. Nach Anfängen sah es ja nach einem sehr, sehr schönen Abend aus mit einer schönen Choreo zum Dortmunder Geburtstag, mit einem starken Start in die Partie. Und dann mit diesem 1:1 ist der BVB völlig auseinandergebrochen und das Spiel hat sich komplett verändert. Und ja, dann steht am Ende 1:1. Aki Watzke zum Schluss schon gar nicht mehr auf seinem Platz. Bis 0:24 Uhr haben die Medien berichtet, ging eine Krisensitzung zwischen Aki Watzke und Kehl und ich weiß nicht, wer sonst noch dabei saß. Terzic war nicht dabei. Ich glaube, heute gab es auch noch mal eine Krisensitzung. Ich muss sagen, also so wie sich, also ich war immer so der Gedanke, Terzic bleibt bei Dortmund. Aber ja, jetzt glaube ich, wird die Schnur ganz schön eng für Edin Terzic beim BVB. Glaube ich, wird schwer, dass er die Winterpause überlebt. Vor allem ist die Winterpause halt jetzt gerade die beiden Spiele kamen für ihn persönlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil so die Winterpause ist eigentlich so einer der besten Zeitpunkte, um Trainer zu wechseln, weil er genug Zeit hat, sich auf die Mannschaft einzustellen und die Mannschaft vielleicht neue Ideen in die Mannschaft zu bringen, bevor es dann weitergeht. Und ja, deshalb ein denkbar schlechter Zeitpunkt aus Sicht von Terzic und vielleicht halt ein sehr, sehr guter aus Sicht des BVB, wenn man da einen neuen guten Trainer an Land zieht. Wobei da halt auch die Frage ist, wen holt man? Ja, muss man abwarten, aber ich glaube, es wird eng für Terzic.
Ja, das vermute ich halt langsam auch, zumal man halt einfach ja, immer wieder Punkte liegen lässt und man sieht, die anderen Mannschaften wie so ein VfB Stuttgart, die einfach überperformen, die hören halt einfach nicht auf. Okay, sie haben gegen Bayern am Wochenende verloren, aber gegen Bayern oder gegen Leverkusen mal Punkte liegen zu lassen, ist ja kein Drama, sage ich mal. Das ist im BVB auch passiert. Und halt gegen die Mannschaft liegen, die der BVB, wie jetzt zum Beispiel Augsburg, nur unentschieden spielt, die haut halt der VfB wie gestern Abend gnadenlos weg. Und deswegen glaube ich auch langsam, wird die Luft für Edin Terzic immer dünner und dünner und dünner. Ich mag ihn eigentlich, ich finde ihn eigentlich echt sympathisch, muss ich sagen. Er passt gut zum BVB und er hat, finde ich, auch mit dem BVB tolle Sachen erreicht. Er hat damals, als er interimsweise den Verein übernommen hat, den Pokal gewonnen. Er ist letztes Jahr fast mit ihnen Meister geworden. Aber ihm gehen halt langsam die Argumente aus. Pokal aus, die Chance jetzt, wo auch Leipzig, Bayern draußen waren, früh im Pokal, da hatte man die Chance, mal wieder einen Pokal nach Dortmund zu holen. Passiert nicht. In der Champions League überragend, das will ich gar nicht anfechten. Aber wie sie halt performen in der Liga, ist halt einfach ja nicht gut genug. Also ich glaube, von den letzten 5 Bundesligaspielen haben sie nur eins gewonnen. Das war gegen Borussia Mönchengladbach, die auch so eine Mannschaft sind, die mal gut performen, mal schlecht performen, die extrem unkonstant sind. Und man hört ja auch intern Broditz beim BVB, Daniel Mahlen ja unter anderem, soll sehr, sehr unzufrieden mit ihm sein. Und ja,
Wobei es
man
sich
sieht.
jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen wieder gebessert hat. Also
Es soll
malen ja
sich
wieder
wieder.
mit deutlich mehr Spielanteilen.
Genau, das stimmt zwar, aber alleine, dass sowas dann, sage ich mal, dass sowas mal da war, das stärkt jetzt nicht gerade unbedingt das Vertrauen in den Trainer. Ja, ich glaube, Emre Can hat selber gesagt, dem Trainer kann man keinen großen Vorwurf machen, aber der Trainer ist halt einfach das schwächste Glied und er wird dann halt entlassen. Die Spieler kann man schwer entlassen. Aber ich muss halt einfach sagen, ganz klar, ich finde, der Kader von Borussia Dortmund, das habe ich von Anfang an gesagt, ist für mich halt nicht stark genug. Dortmunds Kader ist gut genug, sich für die Champions League zu qualifizieren, aber der ist bei weitem nicht so gut wie der von Bayern oder auch nicht so gut wie der von Leverkusen, ja, um die Meisterschaft zu kämpfen.
Vor allem fehlt Dortmund die Breite.
Vor allem fehlt Dortmund die Breite. Und es gibt halt einfach Spieler wie zum Beispiel einen Alaire und Adeyemi, die letztes Jahr in der Rückrunde fantastisch performt haben, die aber jetzt, okay, Adeyemi hat sich jetzt verletzt, aber die einfach bis jetzt in der Hinrunde enorm formtief waren und daraus einfach nicht rauskamen. Und die einzigen, die finde ich auf einem sehr hohen, konstanten und also wirklich konstant die Hinrunde auf einem sehr guten Niveau performt haben, waren Gregor Kobel. Es würde mich nicht wundern, wenn der im Sommer den BVB verlassen würde. Also er ist für mich der beste Keeper aktuell in der Liga. Und Mats Hummels, der natürlich gegen RB Leipzig sah er nicht gut aus mit der roten Karte, aber der für mich sonst die überragende Hinrunde gespielt hat und der beste deutsche Innenverteidiger bis jetzt dieses Jahr war. Also die beiden performen konstant sehr hoch, aber auch ein Schlotterbeck und ein Süle, die haben ein paar Spiele, wo sie extrem gut sind, wo sie tolle Leistungen zeigen, wie zum Beispiel in der Champions League gegen Newcastle, gegen PSG und so weiter. Aber jetzt in der Liga dann häufig Aussetzer haben, wie jetzt zum Beispiel Schlotterbeck, der sich dann einfach zu leicht da fallen lässt im Zweikampf gegen Augsburg, da der zum 1-0 geführt hat. Und sowas darf im BVB einfach nicht passieren. Und der Kader, das muss ich sagen, ist für mich halt einfach nicht stark genug. Das habe ich auch vorhin gesagt. Und das zeigt sich halt jetzt, dass du mit dem Verein, also mit dem Kader, nicht vorne mitspielen kannst. Und vor allem Mannschaften wie Bayern und wie vor allem jetzt Leverkusen dieses Jahr, die sind einfach sau konstant. Also wenn du dir mal ansiehst, Leverkusen hat in der gesamten Hinrunde kein Spiel verloren. Die haben gegen Bayern unentschieden gespielt, die haben gegen Dortmund unentschieden gespielt und gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Bayern hat in der Liga gegen Leipzig und Leverkusen unentschieden gespielt und sie hatten halt diese herbe Pleite gegen Frankfurt. Aber sonst haben die alle ihre anderen Spiele dieses Jahr gewonnen und meistens auch nicht irgendwie, okay, Bayern hat jetzt gegen Wolfsburg 2-1 sehr knapp gewonnen, aber häufig waren dabei auch Kantersiege und auch überragende Leistungen. Und beim BVB musst du allein mal sehen, wie sie sich schwer getan haben gegen Köln, gegen Bremen. Also es sind halt häufig Spiele dabei gewesen, wo Dortmund einfach nur 1-0 gewinnt oder 2-1 gewinnt. Und haben sie immer gesagt, ja, das haben wir jetzt von letztem Jahr gelernt. Wir wollen nicht immer den schönen Fußball spielen, wir spielen Ergebnisfußball. Das war immer die Ausrede vom BVB. Aber wenn man sich die letzten paar Spiele anguckt, ist das alles aber kein Ergebnissport, kein Ergebnisfußball, den sie spielen, weil sie einfach nicht die Ergebnisse holen, die sie holen wollen, um halt vorne um die Meisterschaften zu kämpfen. Ja, deswegen wird wahrscheinlich auch die Luft für Edin Terzic immer dünner und dünner, was ich persönlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, Der Kader ist nicht stark genug. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass vielleicht ein neuer Trainer mit Aufwind und so weiter dem BVB in der Rückrunde weiterhelfen könnte und sie dann weiter nach oben bringen könnte und vor allem auch in der Champions League, wenn sie vielleicht ein bisschen Losglück haben, dass sie dort weit kommen könnten. Aber es ist eine Halbsaison mit zwei Gesichtern des BVBs gewesen. Mal gucken, wie es in der Rückrunde weitergeht. Traditionell ist der BVB in der Rückrunde immer stärker als in der Hinrunde, weil er letztes Jahr so war, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren ist ja immer so der Fall bei denen. Aber ja, die Luft wird langsam eng für den BVB und auch für Edin Terzic.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie es dort ja, sich entwickelt jetzt in den nächsten Tagen. Ja, kommen wir zum Mittwoch. Fange ich direkt mit der 18:30 Partie an. Da hat Köln gespielt in Berlin an der Alten Försterei. Und ja, Baumgart an alter Wirkungsstätte sollte auch sein letztes Spiel erstmal als Bundesliga-Trainer sein. Köln hat 2-0 gegen Union verloren. Erneut auf, würde ich sagen, bittere Art und Weise. Also man ist über ja, 50 Minuten klar die bessere Mannschaft. Hat auch hier und da, klar, das Spiel war nicht gut. Also das Spiel war auch überhaupt nicht gut, muss man dazu sagen. Aber man hat von den ja, ideenlosen Angriffsspiel hat man dann trotzdem ja, 3, 4 gute Chancen gehabt. Zweimal, wo ein Unioner den freien Schuss abblockt, dann ein guter Kopfball von Selke. Hin und wieder musste Renault hin. Also Köln war eigentlich die deutlich spielbestimmende Mannschaft. Union mit einem wieder erneut sehr, sehr schwachen Auftritt bis dato. Und ja, dann kommt so ein wenig aus dem Nichts. Also Union, das Einzige, was sie in der ersten Halbzeit angeboten haben, sind eigentlich schon relativ gefährliche Standards. Die kamen eigentlich immer halbwegs aufs Tor. Aber jetzt auch nicht brandgefährlich, also ging immer ein paar Meter daneben. Aber die waren nicht schlecht an sich. Aber sonst kam von Union fast gar nichts, haben auch fast Köln nur den Ball gelassen. Also ja, war eigentlich ein sehr, sehr schwacher Auftritt und man meinte schon, Union zu kritisieren. Aber dann fällt ja so ziemlich aus dem Nichts das 1:0 durch Benedikt Hollerbach, der schon bei Köln auf dem Teppich stand eigentlich im Sommer und eigentlich schon die Tinte fast trocken war. Und dann noch, der dann doch noch zur Union abgedampft ist und jetzt da eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Mit dem 1:0 aus spitzen Winkel muss man sagen, vorher ein absoluter Abwehrfehler. Also das musst du einfach besser verteidigen, auch wenn das ein spitzer Winkel ist, aber der darf erst gar nicht dahin kommen. Also erstmal sieht Hübers an der Seitenauslinie schlecht aus, der erneut wegrutscht, wie schon gegen Freiburg, wo er auch durch sein Wegrutschen das Tor ja so ein bisschen verschuldet hat. Ja, und der Martin in der Mitte sieht auch nicht gut aus. Also, ja, ein bitteres Gegentor. Und danach muss man einfach sagen, daraus hat Union Mut geschöpft, war dann deutlich die bessere Mannschaft, haben es richtig stark gemacht. Köln hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sind die Körner irgendwie ausgegangen. Also irgendwie war keiner mehr so richtig laufbereit und so. Und irgendwie sahen die Sprints jetzt auch nicht mehr so energisch aus. Also da war nicht mehr viel drin im Tank. Und ja, da macht Union halt noch aus ähnlicher Situation das 2:0 wieder aus Spitzenwinkel, diesmal von der anderen Seite. Und dann war das Ding halt auch durch. Da konnte Köln sich auch einen Ball hinten in der Abwehrkette rumspielen. Das war Union ja egal. Und am Ende muss man sagen, ist es auf jeden Fall ein völlig verdienter Sieg für Union gewesen. Auch wenn Köln in dem Großteil des Spiels die bessere Mannschaft war. Ich fand in der zwingenden Phase, wo Union dann auch zweimal getroffen hat, war Union einfach besser als Köln in der ganzen anderen Phase. Und deshalb fand ich, war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Und ja, heute dann die Nachricht, Steffen Baumgart, war es das. Das wurde ja gestern schon dann nach dem Spiel, nach den Aussagen so aufgenommen, dass es so kommen wird. Ja, ich bin Gegner von dieser Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Kopfschmerzen jetzt schon wieder mit dem Weg, den es jetzt vielleicht wieder einschlägt. Man hatte jetzt mal Ruhe, trotz der Phase jetzt war immer Ruhe im Verein und es war eigentlich alles gut, trotz all dieser Probleme, die man hat. Also man hat die finanziellen Probleme, man kann kaum einkaufen. Man hat dieses Kassurteil, was nur aussteht jetzt für den Winter, was im Sommer einen schon enorm bedrückt hat. Ja, man hat die Abgänge von Hector und Skiri, die tausendmal angesprochen wurde. Davor das Jahr hat man noch Modest, seinen Topstürmer, verloren, was man ja nie so wirklich richtig kompensiert hat, auch letztes Jahr schon nicht. Das Stürmerproblem gab es ja letztes Jahr auch schon, nicht in dem Ausmaß, aber auch schon. Köln ist in allen europäischen Top-Ligen die Mannschaft mit den wenigsten Toren. Ja, aber Bei dem, finde ich, spielt Baumgart die geringste Rolle. Also klar, vielleicht bringt ein neuer Trainer eine neue Idee rein, aber ich sag dir ganz ehrlich, was willst du mit einem Selke im Sturm groß anders machen, als eine Flanke zu schlagen? Wenn der Junge den Ball am Fuß hat, der weiß einfach nichts damit anzufangen.
Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur bei Selke der Fall, das ist ja eigentlich bei allen Stürmern, auch bei einem Tigges oder so, haben wir ja letzte Folge schon angesprochen, oder bei einem Marc Uth, die sind halt einfach keine,
Ja, okay, Uth vielleicht schon, aber der war
ja,
halt
aber das
lange
ist,
raus.
der war lange raus und das sind halt keine spielstarken Stürmer, die sich ins Spiel integrieren können, das sind einfach, das sind typische Strafraumstürmer, die gefüttert werden müssen.
Ja, und da ist das Problem, gefüttert wurden die halt auch kaum, weil die Flanken halt auch nicht mehr das sind, was sie vielleicht letztes oder vorletztes Jahr noch bei Köln waren, wo das ja enorm gut geklappt hat mit Schmitz, Hector und Co. Da hat diese Taktik ja enorm gut geklappt, aber die Bälle kommen einfach nicht mehr. Deshalb, klar kann man die Stürmer da auch in die Bredouille nehmen, aber man muss halt auch einfach sagen, Bälle kriegen sie halt auch nicht. Also es hakt in diesem Spielsystem gerade, aber das liegt bei meiner Meinung nach nur bedingt am Baumgart. Also ich finde, er kann da halt nicht viel anders machen mit dem, was er an Spielermaterial hat. Und ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mir jetzt die Pläne schon wieder anhöre, U21-Trainer bis Sommer und dann mal gucken, ja.
Das verstehe ich halt auch nicht. Also da sage ich, da kannst du auch lieber mit einem Baumgart weitermachen, als mit einem U23-Trainer, weil der bringt ja auch kaum frischen Wind
U21,
rein.
ja. Ja.
U21-Trainer, sorry. Der bringt ja nicht so krass frischen Wind rein. Und man denkt bei Köln da vielleicht das, was auch irgendwie bei vielen Vereinen ist, glaube ich, der Fall. Man denkt einfach nicht langfristig, sondern man denkt nur mittelfristig. Man denkt jetzt nur an den Rest der Saison und wie man die Saison irgendwie retten kann, aber man denkt nicht darüber hinaus. Also
Ja, also man hat ja in den letzten Jahren schon viel verändert im Denken. Klar kann ich auch verstehen, dass man jetzt sagt, es ist eine sauschlechte Hinrunde gewesen. Klar kann ich da auch verstehen, dass man irgendwann sagt, ja, irgendwas müssen wir ändern. Aber meiner Meinung nach hätte man jetzt die Winterpause abwarten müssen, gucken müssen, ob man vielleicht hier und da noch einen Transfer macht und Baumgart dann noch 4 Spiele geben können. Das wäre mein idealer Plan eigentlich gewesen. Weil so, also abgesehen jetzt mal von der Baumgart-Entlassung heute, gestern, ja, war das erste Mal so das erste Spiel, wo ich nach dem Spiel ja so richtig enttäuscht war, so richtig gedämpft war und irgendwie nicht mehr so recht wusste, so irgendwie. Also bisher hatte ich das Gefühl nicht so, aber nach gestern war es schon irgendwie größer und dann jetzt noch die Entlassung dazu. Also ich weiß nicht ganz klar. So einen U21-Trainer, jetzt um auf das Thema wieder zu kommen, je nachdem, Köln hat gute Jugendtrainer, das sieht man immer wieder, und die U21 steht ja auch in der Regionalliga gut da. Also so ist nicht, aber ja, muss man einfach abwarten. Also ich finde schon, dass so ein Trainer aus eigenem Haus kann schon frischen Wind reinbringen. Zudem, vor allem ja auch bei den Geldproblemen, weiß man ja auch nicht, wie es da ist. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man da vielleicht so eine Alternative findet. Und zudem, ich wüsste, um ehrlich zu sein, auch nicht, wen man sonst holen sollte. Also, ja, so aktuell auf dem
Hansi
Trainermarkt.
Flick.
Ja, okay. Der verdient da mehr als die Hälfte aller Köln-Spieler wahrscheinlich. Also,
Ja.
ja, ich finde, so auf dem aktuellen Trainermarkt ist jetzt nicht so viel aus Kölner Sicht. Deshalb finde ich das eigentlich noch ganz in Ordnung, aber. Ja, ich muss sagen, meine Hoffnungen haben sich jetzt innerhalb von 2 Tagen ja ziemlich geschmälert. Ich habe ja so ein bisschen hat man jetzt schon so das Gefühl, dass es dieses Jahr wieder runtergeht, weil ja es gibt wenig Gründe Hoffnung zu haben. Also du hattest jetzt klar am Anfang der Saison, du hattest ein paar bittere Spiele gegen starke Gegner, aber jetzt gegen die schwachen Gegner hast du dann halt auch bittere Spiele. Und klar kannst du sagen, das Glück ist nicht auf unserer Seite oder so, man hat nicht den nötigen Punch aktuell, aber ja, darauf darfst du dich halt nicht ausruhen. Und das grundlegende Problem ist einfach, dass du aus dem Spiel also du machst einfach keine Tore. Also du hast jetzt 10 Tore, davon waren 2 Elfmeter gegen Gladbach und noch eins, also allein 3 Tore davon waren gegen Gladbach. Das heißt, du hast in 15 Spielen hast du 6 Tore gemacht, wenn man das Gladbach-Spiel wegsieht. Und Was man halt auch sehen muss, ist halt einfach, du kannst halt nicht jedes Spiel zu Null spielen. Und wenn du dann halt ein Gegentor schießt, aber nie in der Lage bist, du bist nicht mehr in der Lage einzuschießen, aber zwei, da hört spätestens auf. Ja, dafür hat Köln jetzt auch nicht die Mannschaft, dass sie kein Gegentor in jedem Spiel kassieren, wo man so überleben könnte. Deshalb, ja. Es wird eine enorm schwere Rückrunde. Klar, kann sich alles verändern. Mal sehen, ob man irgendwen holt im Winter. Wen man als neuen Trainer holt. Ich wäre mit Baumgart weitergegangen, selbst wenn es in die zweite Liga gegangen wäre, weil er im Verein halt einfach was angestoßen hat, finde ich. Aber naja, am Ende
Vielleicht kommt ja Tobi Schweinsteiger.
ist es eine typische Entscheidung. Ja. Naja, also ich glaube, die fahren den U21-Weg, aber
Ja.
ja, muss man halt abwarten,
Oder der
wie
ewige
es
Friedhelm.
läuft. Also entweder schlägt der Trainer halt ein, ich weiß um echt gar nicht, wie er heißt. Entweder schlägt er ein und man geht dann über Sommer hinaus oder man hat wieder wahrscheinlich, keine Ahnung, beim Abstieg oder so oder wie auch immer, hat man dann wieder jedes Jahr einen neuen Trainer oder so. Naja, muss man abwarten. Für Steffen Baumgart ist das Kapitel Bundesliga erstmal vorbei. Ging ja jetzt direkt die Gerüchte los. Ja, ein paar sagen Dortmund, das halte ich für ziemlich Quatsch.
Ja.
Also ich finde, also
Ja,
klar, in
Steffen Baumgart ist halt, auch wenn, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, Steffen Baumgart ist halt ja auch nicht das große Taktikgenie und ich glaube auch, ein Steffen Baumgart ist jetzt nicht so ein Trainer, der wirklich, ohne ihn da zu nahe treten zu wollen, er ist jetzt wirklich nicht der Trainer, der bei irgendeinem Top-Club unterschreiben kann, sondern der funktioniert halt einfach bei so einem Verein wie der 1. FC Köln, der einfach eher von Leidenschaft und Emotionen lebt, als von auch, das ist jetzt auch gar kein Disrespect gegen den 1. FC Köln, die einfach nicht so die spielerische Klasse haben wie andere Vereine, also wie halt zum Beispiel Borussia Dortmund und von dem man ja auch einen gewissen Fußball erwartet. Er spielt halt eher einfach diesen, ja,
wobei das Einzige.
er spielt ja halt Mentalitäts- und Kampffußball eher. Er ist ja nicht dafür, er ist halt eher auch, wenn man ihn auch an der Seitenlinie erlebt, eher ein emotionaler Typ. Weswegen ich halt nicht weiß, ob er unbedingt auch zu Borussia Dortmund passen würde. Manche sagen, Jürgen Klopp vielleicht, war auch erfolgreich, aber Jürgen Klopp ist nochmal eine ganz andere Adresse.
Ja, das Einzige, was man halt sagen kann, ist halt, dass er vielleicht wirklich das in Dortmund reinbringen würde, was Dortmund gerade fehlt. Weil den Dortmunder Jungs, den muss man nicht das Fußballspielen neu beibringen. Das sind schon Spieler mit Top-Potenzial. Und ja, Dortmund, also er würde auf jeden Fall, glaube ich, in Dortmund vielleicht was bewegen, wenn er, also zumindest ein bisschen was. Er würde es auf jeden Fall besser machen als aktuell ist, wenn er da so ein bisschen seine Emotionen und so reinbringt. Aber es würde halt nicht reichen, also ich glaube nicht, dass es reicht, um irgendwie Thema Meisterschaft oder so anzugreifen. Und das ist halt das Ding, da will Dortmund hin. Und ja,
Ich
dafür ist
kriege auch
Baumgart
gerade
kein
übrigens
Trainer.
die Nachricht, ich kriege gerade übrigens die Nachricht, Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund.
Echt?
Ja.
Ja, okay, dann hat sich das Ganze eh erledigt. Aber darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, weil das Szenario habe ich eh für ziemlich unwahrscheinlich gehalten. Aber ein ziemlich wahrscheinlicheres Szenario sehe ich bei Steffen Baumgart und dem Hamburger Sportverein.
Ja.
Denn Tim Walter, hieß es ja schon jetzt in den letzten Wochen, sitzt auf dem Wackelstuhl. Also Hamburg ist nicht zufrieden mit dem, was er dort zeigt. Und ja, war daran interessiert, ihn zu entlassen. Und für so eine Mannschaft, muss man sagen, finde ich, wäre Steffen Baumgart ein idealer Trainer. Er kennt sich aus mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Er hat ja da Kusespielermaterial. Er hat einer der besten Kader der zweiten Liga. Er hat ja auch keine schlechte Ausgangsposition. Der HSV ist mittendrin im Aufstiegsrennen. Also das könnte ich mir aus beiden Sichten, sowohl für Baumgart als auch vom HSV, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dieses
Ja.
Szenario. Ja, ansonsten bleibt er halt erstmal vereinslos, aber das muss man dann sehen. Auf jeden Fall muss ich
Er
sagen,
kriegt ja eher wahrscheinlich noch gutes Geld von Köln. Entweder er wird
ja.
weiter bezahlt oder sie machen eine Vertragsauflösung, weil so oder so wird er ja nicht verhungern.
Ja, also auf jeden Fall zu Baumgart. Muss ich sagen, egal wie es jetzt gelaufen ist, ich habe den Kerl geliebt. Es war seit langem mal wieder ein Trainer, mit dem man sich echt sehr, sehr gut identifizieren konnte. Der letzte war vielleicht Peter Stöger. Also ja, es war seit langem mal wieder ein richtig geiler Trainer und mit dem man ja jetzt auch viel erlebt hat, der ja, den FC auch nach Europa gebracht hat, das zweite Jahr, wenn auch nur in die Conference League. Aber Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Steffen Baumgart hat eine überragende Leistung bei Köln geleistet. Und ich glaube, es gibt keinen Köln-Fan, der sch ein schlechtes Wort über Steffen Baumgart verliert. Also klar, gibt es den einen oder anderen, der es vielleicht auf ihn die Leistung schiebt, aber ich glaube, am Ende des Tages haben alle ihn geliebt und ich finde es enorm schade, dass er weg ist. Aber ja, so ist das Geschäft halt einfach. Und ja, damit muss man dann am Ende das Ding auch beenden. Und damit kannst du jetzt über den FC Bayern und ihr letztes Spiel reden.
Ja, ich würde auch noch kurz auf Steffen Baumgart was sagen. Also ich kann auch verstehen, dass da viele Köln-Fans unzufrieden sind und noch traurig sind, was ich auch verstehen kann, weil er einfach zur Stadt zum Verein super gepasst hat. Er hat zwei gute Saisons gehabt, die erste Saison sogar sehr, sehr gut mit dem Einzug in die Conference League. Ja, es ist natürlich bitter, so wie es gelaufen ist für ihn. Jetzt halt, es kam halt irgendwie viele Abgänge, dann halt die Transfersperre, die dem FC droht. Ja, viel ist da zusammengekommen, was ja sehr bitter ist. Ja, man muss aus Kölner Sicht einfach
Ja, und
hoffen, dass man.
jetzt kommt die nächste Big News.
Breaking News.
KAS bestätigt Transfersperre.
Für Köln.
Ja. Ja,
Alter.
das sind schöne
Das sind.
Weihnachten.
Digga, das sind gerade ein paar brüchige Stunden hier für dich. Also, boah. Damit habe ich nicht gerechnet, sage ich
Ja, auch eine
ehrlich.
Frechheit, aber
Weil,
naja,
wenn
ist
du
ein
dir
anderes
anguckst,
Thema.
was andere Vereine machen,
Ja,
das
das
Fass
Fass
machen
wollen
wir
wir
jetzt
jetzt
nicht
nicht
auf.
aufmachen. Da können wir dann Anfang der Rückrunde, beziehungsweise nach der Winterpause können wir darüber sprechen.
Ja, warte, okay. Ja, dann komme ich lieber mal ganz schnell zum FC Bayern, bevor du hier noch explodierst in der Folge. Ja, für mich als Bayern-Fan nach dem bitteren Spiel in Frankfurt waren es jetzt wirklich drei Spiele, die von den Ergebnissen her hätte kaum besser laufen können. Sieg in Manchester zu Null, Sieg in dominanter Sieg gegen Stuttgart und jetzt halt, ja, muss man sagen, ein hart erarbeiteter Sieg in Wolfsburg, weil ja, man muss sagen, was Bayern halt auch momentan, da sieht man halt, dass der Kader halt sehr dünn ist. Masraoui verletzt, Coman ist verletzt, dann sind Kimmich und Goretzka ausgefallen, Upamecano mit extremen Magenproblemen, also der war wohl noch im Krankenhaus, hat Thomas Tuchel nach dem Spiel gesagt. Rafael Guerrero saß wohl den ganzen Tag vorher also vor dem Spiel die ganze Nacht auf Toilette, man wusste nicht, ob der überhaupt spielen kann. Upamecano konnte gar nicht Auto fahren, weil es ihm so schlecht ging. Und ja, mit so einem ausgedünnten Kader nach Wolfsburg zu fahren, in einem, muss man auch sagen, schwierigen ja, Auswärtsspiel kurz vor Weihnachten, Harry Kane, der auch noch nicht bei 100% war, dann halt trotzdem die drei Punkte mitzunehmen und halt jetzt die letzten drei Spiele zu Jahresende zu gewinnen, war eine vor allem kämpferisch starke Leistung. Man hat gesehen, dass alle 100% wollten, dass alle 100% gegeben haben. De Ligt wurde auch noch kurz vorher eingewechselt, der wochenlang verletzt war. Der hat sich ja damals beim Pokal aus in Saarbrücken schwer verletzt. Der hat sich auch noch reingeworfen da in den letzten Minuten. Also kämpferisch hätte ich nicht glücklicher sein können mit dem FC Bayern. Also eine Top-Leistung von allen. Harry Kane mit Saisontor Nummer 21. Also nach 15 Spielen. Bayern hat ja noch nicht das 16. Spiel gespielt gegen Union, das wird ja im Januar nachgeholt. 21 Tore in 15 Bundesligaspielen und was das halt auch teilweise für Tore waren, jetzt hat zum Beispiel auch wieder ein wirklich wunderschönes Tor gegen Wolfsburg, ein Schlenzer nahezu in den Winkel. Also top. Jamal Musiala mit dem Kopfballtor, Thomas Müller zweimal Vorlagengeber bei beiden Toren, hat sozusagen seinen Jahresabschluss noch versüßert nach der Vertragsverlängerung. Dann noch mit zwei Vorlagen seinen tollen Jahresabschluss gekrönt. Supermann. Und dann hat man noch von Maximilian Arnold kurz vor der Halbzeit das 2-1 bekommen. Dann in der zweiten Halbzeit ist jetzt nicht mehr allzu viel passiert. Wolfsburg hatte schon noch ein, zwei gute Chancen. Manuel Neuer wirklich gut ein, zwei Mal pariert. Und dann war es einfach ein Kraftakt. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft nach einem so schlechten Spiel und so beschissenen Spiel in Frankfurt, dem man sich einiges anhören müsste. So drei wirklich tolle. Vor allem geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Hinten hat man fast gar nichts zugelassen. Kim und Upamecano nach wirklich einem bescheidenen Spiel in Frankfurt mit drei überragenden Spielen. Vor allem Kim ist da herausgeschoben, Upamecano, obwohl er so krank war. Top. Also ich bin mehr als so zufrieden mit den Bayern zum Jahresabschluss. Das sind jetzt Für mich sind das schöne Feiertage, also ein guter Abschluss von den Feiertagen bei Bayern München. Und ja, zu den anderen Spielen, der VfB hat Augsburg, also wirklich also demontiert, ist ja fast noch untertrieben, dass das Spiel nur 3-0 ausgegangen ist, ist nahe einem Wunder. Also der VfB hat Augsburg vorgeführt, das habe ich selten gesehen. Dann Frankfurt mit einem sehr, sehr ja, unverdienten 2-1-Sieg eigentlich gegen Gladbach. Man hat bis zur 90. eigentlich fast gar nichts auf die Kette bekommen. Dann hat Wöber, der Torschütze, zum 1-0 rot gesehen. In der 88. hat man halt aus Gladbacher Sicht gedacht, ja, schaukeln wir noch irgendwie über die Bühne. Aber dann haben Buta und Koch noch zwei Tore gemacht und den Frankfurtern ein schönes Weihnachtsfest besorgt. Die springen damit jetzt auf Platz 6, nur 3 Punkte beim BVB. Also man muss ganz ehrlich sagen, für Frankfurt läuft es eigentlich echt gut diese Saison. Sie sind zwar im Pokal gegen Saarbrücken rausgeflogen, das ist natürlich nicht ganz ideal gewesen, aber sie sind noch in der Conference League vertreten, sind da in der Zwischenrunde, sind in der Bundesliga Sechster, nur 3 Punkte hinter dem BVB. Also Dino Topmöller, nachdem es ja auch zwischenzeitlich mal Stimmen gab über ihn, dass er nicht der Richtige ist, hat jetzt in den letzten Spielen ja, seinen Hatern, sage ich mal, es gezeigt oder seinen Kritikern gezeigt. Leverkusen mit einem 4-0 gegen Bochum, Patrick Schick mit einer Show, lupenrein Hattrick, dann Victor Boniface noch das Vierte gemacht. Leverkusen einfach wieder, ja, Leverkusen, mehr gibt es nicht zu sagen. Und Heidenheim mit im erneuten Heimdreier gegen Freiburg, nachdem die Freiburger 1-0 und 2-1 geführt hatten, konnte Kleindienst in der 84. ausgleichen und dann Matze Ginter, der Weltmeister von 2014 mit einem Slapstick-Eigentor, schied sich da sein eigenes Ding ein. Und somit überwintern die Heidenheimer auf Platz 9. Überragende Hinrunde für den Aufsteiger. Ich würde noch kurz zur zweiten Liga zu sprechen kommen, die ja nur am Wochenende war. Osnabrück kann ich aus meiner Sicht sagen, mit einer ordentlichen Leistung ist erstmal dieses Jahr zu null, die Saison zu null gespielt. Osnabrück mit einer sehr, sehr guten Defensivleistung, vor allem offensiv ging nicht viel, aber vor allem war man defensiv wieder mal wieder endlich kompakt, hat auch wenig zugelassen, 0-0. Sehr, sehr wichtig, aber der Konkurrent aus Braunschweig kann sich so langsam von da ganz unten lösen, denn sie sind nur noch 3 Punkte hinterm 16. Platz hinter Rostock nach einem Sieg gegen Kaiserslautern, für die es auch langsam eng wird, die sind nämlich 15. Ja, es ist alles offen, sag ich mal, und Osnabrück natürlich noch was weit weg, aber vielleicht kann man so den Schwung der letzten beiden Spiele, wo man gegen eigentlich Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gespielt hat, gegen Pauli, den Tabellenführer, und jetzt auch gegen Berlin, also gegen Hertha, eine gute Leistung gezeigt hat, zweimal, kann man da vielleicht auch noch etwas reißen vorne. Kiel überwintert an der Tabellenspitze nach einem 3-0-Sieg gegen Hannover. Paderborn mit einem 3-0-Sieg gegen Rostock, Schalke mit einem bitteren 2-2 gegen Fürth, nachdem man zweimal geführt hat. Da nur ein Punkt, tut natürlich ein bisschen weh. Der HSV mit einem wichtigen Auswärtssieg in Nürnberg. Düsseldorf mit 3 Punkten, mit einem 2-3-Sieg in Magdeburg, nachdem man 2-0 hinten lag. Und dann am Sonntag, wie ich schon gerade angesprochen, Braunschweig mit einem 2-1-Sieg gegen Kaiserslautern. Karlsruhe mit wichtigen 3 Punkten zu Hause gegen Elversberg und Pauli, die halt gegen Wiesbaden wieder mal gestolpert sind. Und damit jetzt die Tabellenführung abgeben mussten an Kiel. Der HSV überwintert auf dem Relegationsplatz, einen Punkt vor den Düsseldorfen. Düsseldorfen. Ich habe nämlich früher, ich habe mir angewöhnt, Düsseldorfen immer zu sagen, weil mein Vater das vorhin ja gesagt hat. Den Düsseldörfern? Warte, bin ich dumm? Den
Düsseldorfer.
Düsseldörfer, sagt man das? Okay.
Düsseldorfer. Düsseldorfer, jetzt klingt's
Düsseldorfer.
aber.
Ja. Ja, also auch noch alles offen in Liga 2. Dann in England kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, das sind natürlich noch einige Spiele, aber zur letzten, sage ich mal, richtigen Aufnahme des Jahres kann man auch noch kurz mal sagen: Arsenal, Tabellenführer mit 39 Punkten vor Liverpool, die 38 haben City erneut Punkte liegen lassen am Wochenende. Zu Hause gegen Crystal Palace, nachdem man in der 90. einen Elfmeter dort noch bekommen hat. Also kassiert hat sozusagen. Aston Villa Überraschungsmannschaft auf Platz 3, nur ein Punkt hinter den Tabellenführern aus London. In Spanien führt Girona immer noch die Tabelle an vor Real Madrid. Also die Überraschungsmannschaft Europas, muss man sagen, mit 44 Punkten auf 17 Spielen. Also das ist schon eine saftige Ausbeute. Heute Abend spielen sie noch auswärts bei Betis Sevilla. Und in Italien, muss ich mal kurz gucken, Italien, 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 warte mal, hat Frosone 4-0 gegen Neapel gewonnen im Pokal? Was ging da ab? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Ja, wenn das Spiel nicht gewesen wäre, hätte ich 300 € gewonnen.
Ja, das tut natürlich weh. Dort führt Inter die Tabelle an 4 Punkte vor Juve. Milan schon was weiter weg mit 32 Punkten auf Platz 3. Die Meister aus Neapel nur auf Platz 5 mit 27 Punkten, schon 14 Punkte Abstand auf Inter und Bologna. Auch so eine kleine Überraschung auf Platz 4 mit 28 Punkten. Und ja, dann würde ich jetzt noch mal eben zur Darts-Weltmeisterschaft zu sprechen kommen. Ja, du hast noch nichts von der Dart-WM verfolgt. Ich dafür umso mehr, habe ich ja am Anfang der Folge schon angesprochen. Und es ist eigentlich schon ziemlich furios, muss man sagen. Also viele tolle Spiele, einige Überraschungen mit dabei. Aus deutscher Sicht ist es eigentlich auch ganz gut gestartet. Florian Hempel, der Kölsche Jung, wie er, oder mit er läuft ja mit dem Song Kölsche Jung auf die Bühne. Er konnte direkt seine Auftaktpartie gewinnen und ist in Runde 2 damit ja, reingegangen. Ricardo Pietrezco, der European Tour Gewinner, der erst zweite Deutsche, der ein PDC-Turnier auf der European Tour gewonnen hat, konnte auch sein Auftaktmatch locker gewinnen und steht damit auch in Runde 2. Einzige Deutsche, der rausgeflogen ist, ist Dimitri. Ich weiß gar nicht, heißt der Dimitri? Also Horvath heißt er mit Nachnamen, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ist ja auch egal. 3-0 gegen Dedeker, der gerade rausgeflogen ist gegen Rasma. Ja, war gar nicht mal so eine schlechte Leistung. Eigentlich von ihm im Average und so weiter war er gar nicht mal so schlecht, aber wie kaum hat er dann seine Doppelquote, war nicht ganz so gut. Ja, Michael Smith, der Bully Boy, der amtierende Weltmeister und die Nummer 1 der Welt, wurde am ersten Tag direkt gefordert. Er hat am Freitag gespielt. Es ist ja immer Tradition, dass der Weltmeister am Auftakttag das letzte Spiel hat. Und er musste gegen den Weltranglisten 66. Kevin Dötz ran. Und es war eine ziemlich knappe Partie. Also es ging nur 3-2 für den amtierenden Weltmeister aus. Aber nicht, weil er irgendwie schlecht gespielt hat, sondern er im Gegenteil, weil Kevin Dötz so stark gespielt hat. Smith eigentlich mit einer sehr guten Partie, über 100 im Average gespielt. Dötz auch mit knapp 100 im Average. Hat sogar zwischenzeitlich 2-1 geführt, aber dann konnte der Bully Boy ja einen coolen Kopf bewahren und das Spiel noch zu seinen Gunsten drehen, hat dann noch ein paar High Finishes dabei gehabt. Und zwar, finde ich, bis jetzt das beste Spiel der WM. Also hat extrem viel Spaß gemacht, das zuzugucken, weil einfach beide Spiele auf einem sehr hohen Niveau waren. Und ja, dann gab es allerdings auch schon ein paar dicke Überraschungen. Peter Wright, der zweifache Weltmeister, der von 2020 und 2022, der ja 500.000 € Preisgeld zu verteidigen hatte in der Weltrangliste, ist schon in der ersten Runde rausgeflogen. Also eine erneut enttäuschende WM, nachdem er schon letztes Jahr in Runde 3 rausgeflogen ist, für den Schotten. Also hat gegen Jim Williams gespielt, der letztes Jahr auch fast Gabriel Clemens aus dem Turnier geworfen hat, aber ja, 13-0, 83er Average, also das war wirklich schon sehr, 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 sehr schwach von Snakebite Peter Wright, der eigentlich mit seinem Walk-on für Aufsehen gesorgt hat, der sehr, sehr cool war. Aber ja, ultra schwache Partie. Damit wird er auf eine Wildcard hoffen müssen für die Premier League, denn er wird aus der Top 4 der Weltrangliste rausfallen. Er hat zwar ein Major dieses Jahr gewonnen, irgendwie komplett überraschend, die Europameisterschaft, aber. Also die European Darts Championship, aber sonst hat er wirklich sehr, sehr wenig Gold. Er hat ein European Turnier sonst noch gewonnen, aber irgendwie auch in der Premier League wurde er abgeschlagen, letzter beim World Matchplay ist er früh rausgeflogen, beim World Grand Prix. Also es war nicht das Jahr des Peter Wright, muss man sagen. Er hatte viel Preisgeld zu verteidigen, hat vieles nicht verteidigt bekommen. Und jetzt bei der WM dann die 500.000 Pfund sozusagen zu verlieren, also er kriegt die 500.000 € werden nicht von seinem Bankkonto abgezogen, aber in der PDC beim Darts ist einfach so, dass das Geld, was man über 2 Jahre lang anhäuft, aktiv ist für die Weltrangliste, aber danach 2 Jahren wird das Geld wird das abgezogen und das ist jetzt halt bei Peter Wright der Fall. Ja, muss man gucken, Vielleicht passiert mir das Gleiche so ein bisschen wie Gary Anderson. Er braucht erstmal so einen Break, um dann mal wieder zu sich zu finden und wieder zu seinem alten Spiel zu finden. Wie bei Gary Anderson das so der Fall ist. Dann gab es noch eine Überraschung: James Wade, der auch ein Altmeister ist, 11 Major ja gewonnen hat. Ist auch in der ersten, also zweiten Runde direkt rausgeflogen. Also die gesetzten Spieler, die Top 16, soweit ich weiß, spielen keine Erstrundenpartien, die spielen direkt Zweitrundenpartien. Und ja, so war das dann auch bei James Wade, der eigentlich der im letzten halben Jahr gut zu seiner Form gefunden hatte, in der Top 10 wieder war. Ja, ist aus der WM auch schon sehr früh rausgeflogen. Also zwei große Namen direkt raus. Die anderen konnten alle ihre Favoritenrollen gerecht werden. Gervin Price mit einem 13-0-Sieg, Michael van Gerwen mit einem 13-0-Sieg, Luke Humphries mit einem 13-0-Sieg. Also die Top-Favoriten, also wirklich die Top-Top-Top-Favoriten, Humphries, Price, van Gerwen, Smith, sind noch alle mit dabei. Gerade spielt nebenbei Rob Cross, die Nummer 8 der Welt, der auch zum Favoritenkreis gehört, der ein gutes Jahr hatte. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Heute Abend ist das erste Spiel von Gabriel Clemens, vom German Giant, der ins Turnier eingreifen wird, der letztes Jahr diesen unfassbaren Run hatte, bis ins Halbfinale gekommen ist, bis dann gegen den späteren Weltmeister Smith Endstation war. Auf dem Weg hat er unter anderem auch ja, Gervin Price mit 5 zu 1 nach Hause geschickt. Vielleicht erleben wir einen ähnlichen Run dieses Jahr. Ist auf jeden Fall cool, dass schon mal zwei Deutsche weiter sind. Morgen Abend spielt dann auch noch Martin Schindler bei seinem ersten Spiel dieses Jahr. Mal gucken, was dann wird für die beiden Deutschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut für sie laufen wird. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir eine tolle WM sehen werden. Haben viele Highlights schon gesehen. Luke Littler, der erst 16-jährige Youth World Champion gestern mit dem höchsten Turnier-Average von 106. Also da geht es schon ordentlich ab bei der WM. Ist einfach unfassbar cool. Auch die Stimmung. Teilweise sind da auch alte Fußballspieler wie Peter Crouch da, die dann, die wurden dann auf dem großen Bildschirm gezeigt und dann äxt er da sein Bier weg. Also es ist einfach eine ultra lustige Veranstaltung. Alle lieben es. Und ja, ist einfach eine sehr, sehr coole Zeit. Und ich enjoy es eigentlich auch jeden Tag momentan, eigentlich fast den ganzen Tag über den Fernseher bei mir anzuhaben und da zu laufen zu haben.
Ja, ich bin mal gespannt, inwiefern ich ja, das Ganze verfolgen werde. Ich glaube leider nicht so viel. Also normalerweise, also die ersten Runden gucke ich normalerweise nicht so, weil ja, ist jetzt, finde ich, jetzt noch nicht immer allzu spannend. Klar, gibt immer wieder gute Spiele, aber ja, so ab den Endrunden wird es dann schon spannender. Deshalb, ja, meistens schaue ich dann erst da, vor allem auch, weil ja jetzt immer noch Fußball und alles war und ich guckt dann schon eher Fußball und dann ist ja jetzt bald dann nichts und ja, dann hoffe ich, dass ich auch hier und da ein bisschen Dart gucken kann. Wird halt schwierig, weil vor allem die Finalzeit da sind, wo ich dann auch im Urlaub bin, da weiß ich nicht, ob ich das so verfolgen kann. Ja, aber trotzdem bin sehr gespannt, was es für eine WM wird. Ich hoffe, es wird ja eine spannende WM. Ich bin gespannt, wer am Ende vorne ist. Vielleicht kann ein Deutscher wieder überraschen wie letztes Jahr Gabriel Clemens, der ja die deutsche Dartnation verzaubert hat, so ein bisschen, wo ja die Hoffnungen sehr, sehr groß waren, dass er vielleicht ins Finale kommen könnte, woran er ja dann knapp gescheitert ist. Aber trotzdem war es ja ein überragender Auftritt und viele in Deutschland standen hinter ihm. Ich glaube, hat viele auch nochmal für den Dartsport interessiert. Und ja, bin ich echt gespannt, wie es dieses Jahr aussieht, ob da was Ähnliches gelingt und wer am Ende des Tages die Nase vorne hat. Und ja, damit würde ich sagen, ja, beenden wir dann auch die Podcast-Folge. Ich bin gerade ein bisschen schlecht drauf, weil kurz hier mein Verein während der Podcast-Folge gestorben ist, gefühlt. Also die Transfersperre ist auch noch für zwei Transferperioden. Also
Alter. Also für
heißt,
nächsten Sommer und für nächsten Winter oder jetzt für den Winter und
nee,
für den
für
Sommer?
diesen Winter und nächsten Sommer. Aber
Alter
das heißt, Szenario, Köln steigt ab und alle gehen. Könnte ich keinen neuen kaufen.
Boah, Alter,
Also
das
ja,
ist
bitter
schon.
könnte es dich nicht treffen, aber ja, naja, egal. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir schauen mal. Müssen wir uns mal besprechen, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ich weiß auch nicht, ist ja jetzt auch Weihnachten und so, wie du da dann Zeit hast und so. Müssen wir mal gucken, ob wir es
Wir
vielleicht
wollten
noch
ja
vor
noch.
dem Urlaub hinkriegen mit der Formel-1-Folge.
Genau, ja.
Ansonsten wird euch die definitiv dann Anfang des nächsten Jahres erwarten. Müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen. Also ich glaube, wir können da jetzt gerade noch nichts Konkretes sagen. Aber ja, könnt ihr euch auf jeden Fall, vielleicht werdet ihr überrascht, vielleicht könnt ihr auch mal die Feiertage ohne uns verbringen. Das sehen wir dann. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge und ja, wir gucken, ob wir das jetzt zwischen den Tagen hinkriegen. Dann kriegt ihr die auf jeden Fall. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Weihnachtszeit, falls wir uns nicht mehr hören in diesem Jahr. Natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und von meiner Seite verabschiede ich mich. Ciao.
Ja, ich hoffe, ihr habt auch schöne Feiertage, wie Marvin schon angesprochen hat. Wir werden gucken, ob wir dann irgendwie uns noch melden, dann zwischen den Feiertagen mit dem Season Review der Formel 1. Ja, sonst kommt ihr einfach im neuen Jahr. Wird dann abzuwarten, weil wir haben jetzt ja eh ein paar Wochen ohne Fußball, ohne Formel 1 und dann halt nur über Darts hier zu reden im Podcast wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt das Richtige. Es gibt natürlich schon einige Gerüchte und ein paar Sachen, die schon der Formel 1 bestätigt worden sind, aber dann werden wir drüber sprechen, wenn es an der Zeit ist und dann halt eine ganze Folge damit zu füllen, ist auch ein bisschen schwer, weswegen wir dann gucken werden, wann wir die Formel 1-Folge bringen werden. Ja, ich wünsche euch schöne Feiertage. Wir hören uns dann vielleicht erst im neuen Jahr, vielleicht auch zwischen den Tagen, aber ich wünsche euch eine gute Zeit und denke mal dann einfach mal abziehen.